Eins, zwei,
drei.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Wochen sind es nur noch bis zur Europameisterschaft in der Schweiz. Die letzten DFB-Spiele vor dieser EM sind jetzt durch und damit auch die letzten Gruppenspiele der UEFA Nations League. Wer steht im Final Four? Wie hat das DFB-Team sich geschlagen? Das klären wir heute. Mein Name ist Nina und mir gegenüber sitzt Miriam.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir sagen es, wie es ist. Wir haben uns gerade, jeder bei sich zu Hause, das letzte DFB-Spiel gegeben vor dieser Europameisterschaft. Und jetzt, zu später Stunde, sitzen wir hier und wollen das Ganze nochmal schön analysieren. Danke, dass wir uns die Zeit nehmen, Nina, oder?
Ja, ist tatsächlich, ich glaube, das ist die späteste Aufnahme, die wir hatten. 20 vor 11. Ist auch mal ein Rekord. Happy Pride übrigens auch noch an alle Fellow Queers, bevor wir es vergessen. Anfang Juni ist ja immer, also nicht Anfang Juni ist der Pride Month, sondern der komplette Juni ist der Pride Month. Also an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße und ganz, ganz viel Liebe an euch. Wir schauen auf die Nations League-Spiele.
Das war der Spieltag.
Komische Überleitung, aber kann man mal machen.
Kann man mal machen, genau so ist es. Und zwar denken sich wahrscheinlich auch die deutschen Frauen, das kann man mal machen, beide Spiele gegen die Niederlande und eben gegen Österreich mal sowas von locker hingerockt. Zumindest wenn man sich die Ergebnisse anschaut. 4:0 gegen die Niederlande, 6:0 gegen Österreich. Ordentliche Spiele haben sie dahin gelegt. Nina, würdest du jetzt mal so ganz grob gesagt sagen, der Schein trügt?
Oh, das ist eine große, gute Frage, die ich mir ehrlich gesagt selber auch stelle. Weil natürlich diese hohen Siege und die vielen Tore natürlich krass gut sind. Und ich meine, Almut Schuld, die ja zuletzt noch bei uns zu Gast gewesen ist, die hat heute in der Übertragung bei der ARD gesagt, ja, man muss sagen, sie sind bereit für diese Europameisterschaft. Allerdings finde ich, dass man vor allen Dingen im Spiel gegen Österreich auch wieder so dieses Typische gesehen hat, Licht und Schatten. Also da waren schon auch ein paar Sachen mit dabei, wo man sich so denkt, wenn da jetzt Spanien oder England gegenübersteht, dann hätte das auch anders ausgehen können. Andererseits muss man halt sagen, meine Güte, 6-0, 4-0 gegen ein Team wie die Niederlande. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und von daher kann man schon sagen, also das ist dann vielleicht doch auch nicht nur Schein, sondern da steckt natürlich auch eine ganze Menge dahinter. Und ich finde, das hat man auch wirklich gesehen im Spiel, auch an einzelnen Spielerinnen. Also mir ist zum Beispiel Clara Bühl extrem aufgefallen. Mhm. Und also du hast es ja auch, wir haben hier so ein bisschen unsere Notizen, ne? Und da hast du ja auch mit reingeschrieben, irgendwie bei den Toren ja wieder Clara Bühl über die Außen. Die ist da also auch aufgefallen.
Auf jeden Fall. Also so jemand eben, aber auch Julia Gwin, die einfach so super schöne und passgenaue Hereingaben da irgendwie spielt. Also da haben sich einige Mädels auf jeden Fall in den Vordergrund gespielt, was aber auch aufgefallen ist. Die Chancenverwertung, auch schon im Spiel gegen die Niederlande, ich meine, da hätte es sogar noch mehr Tore geben können. Das darf man nicht vergessen, wie Jill Roth zum Beispiel einmal auf der Linie geklärt hat, eben dann für die Niederländerinnen noch. Aber was mir im Spiel gegen Österreich aufgefallen ist, klar, viele Tore machen gute Laune. Auch so ein super frühes Tor nach was, 12, 15 Sekunden macht richtig gute Laune. Aber man hat eine Spielfreude gesehen. Das hat unheimlich Spaß gemacht, in die Gesichter zu schauen der deutschen Spielerinnen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Auch da darf der Schein quasi nicht trügen, weil, wie du schon sagst, die Gegnerinnen jetzt nicht die allerstärksten, und das kann bei einer defensiv besser stehenden Mannschaft vielleicht wieder ganz anders aussehen oder können sie sich vielleicht sogar richtig abrackern, die deutschen Frauen. Aber ich glaube, wenn so das Mentale stimmt auf dem Platz, dann ist schon mal echt gut was gewonnen.
Dieses Ding mit der Abwehr, ne, wenn dann Team besser dagegen steht, das hat man, finde ich, in der zweiten Hälfte dann gesehen gegen Österreich eben, ja. Wo sie ein bisschen kompakter gestanden haben, wo das DFB-Team dann nicht mehr ganz so gut durchgekommen ist, wobei man da dann auch mal wieder sagen müsste, meine Güte, da stand es halt schon 6-0. Dann ist das vielleicht auch einfach ein anderes Spiel. Also deswegen finde ich es auch immer so schwierig einzuschätzen. Ich meine, gegen die Niederlande hat es ja auch super schnell 4-0 gestanden. Irgendwie ja. 48 Minuten waren da gerade mal gespielt. Mit dem 3-0 ist man da in die Halbzeit gegangen. Finde das dann immer so ein bisschen schwierig, irgendwie Spiele ab da dann weiter zu bewerten und damit irgendwie umzugehen. Weil klar kann man dann sagen, eben ja, Österreich ist da ein bisschen kompakter gestanden, das DFB-Team ist da nicht mehr ganz so gut durchgekommen. Dann hat es ja auch noch so zwei Momente gegeben, wo man hätte sagen können, maybe auch ein Strafstoß für Österreich. Janina Minge war das in einer Situation gewesen. Also irgendwie dann auch doch wieder diese Unkonzentriertheit. Aber dann ist es eben auch so, ja, naja, da stand es halt schon 6-0. Sie hätten halt anders gespielt, wenn es ein anderes Ergebnis oder ein anderer Zwischenstand gewesen wäre. Aber Thema Janina Minge, da muss ich auch wirklich nochmal sagen, mir fällt es immer wieder auf irgendwie, wenn wir über die DFB-Spiele sprechen, aber also, dass ich da jedes Mal immer wieder Minge hervorhebe, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass sie weiter unter Radar läuft oder bin ich da irgendwie total verblendet oder dämlich, weil ich finde, dass die irgendwie, die ist ja auch noch gar nicht so lange mit dabei und so selbstverständlich dann irgendwie die Kapitänsbinde übernimmt irgendwie zwischendurch auch und irgendwie so wortgewandt und ja, einfach lautstark ist und sich da vors Mikrofon stellt, als wenn sie ja 10 Jahren dabei oder sowas, finde ich krass und eben auf dem Platz sowieso auch eh.
Auf jeden Fall. Ich meine, sie ist 25 Jahre jung. Am Ende hat sie es, ja, vielleicht auch irgendwie jetzt in der letzten Saison mit den Wölfinnen so ein bisschen dazugelernt, da vielleicht noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber sie macht auf jeden Fall wirklich ein starkes Spiel, vor allem eben dann im Nationaltrikot. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich aber ganz spannend finde, du hast gerade auch gesagt, dass ja die beiden Spiele quasi in der ersten Hälfte entschieden worden sind. Hm. Können wir also davon irgendwie sprechen, dass diese Startelf, die Christian Wück für sich gefunden hat, eine richtig gute ist?
Oh ja, also das können wir auf jeden Fall sagen. Wobei ja gerade beim Spiel gegen Österreich er dann so ein bisschen umgestellt hat noch, ne? Hm. Von daher kann man auch einfach sagen, Startelf ist schon richtig gut und die Spielerin in der zweiten Reihe, vermeintliche zweite Reihe, halt auch nochmal extrem gut. Da können wir uns auf richtig, richtig viel freuen. Also gegen Österreich hat er zum Beispiel Franziska Ketz, Sidney Lohmann, Laura Freigang und Selina Cerci statt Sarai Linders, Joke Nüsken, Jule Brandt und Linda Daimann gebracht. Da hat, ich glaube, der Kicker war das gewesen, in dem Live-Ticker noch vor Spielbeginn geschrieben, irgendwie das tolle Sturmduo aus Schüller und Brandt wäre damit aufgelöst gewesen. Aber ich glaube, die Schlüsselposition da ist halt wirklich Clara Bühl, ja. Die das da ausmacht. Und dann kannst du da Schüller, Brandt oder ja, Cerci hinstellen, solange Bühl da ist und diese Hereingaben bringt. Chefskiss, das wird auf jeden Fall gut werden, würde ich mal sagen. Miri, du hast es schon gesagt, er hat eben Christian Wück seine Startelf schon gefunden, hat er selber auch gesagt, will ja auch so schnell wie möglich am 12. Juni schon das fixe Aufgebot, den fixen Kader für die Europameisterschaft durchgeben, ohne dieses, was normalerweise ein Ding ist, erstmal den vorläufigen Kader nominieren und dann noch ein paar Spielerinnen streichen. Er will das Ganze relativ zügig machen, war jetzt auch sehr zügig, eben diese Startelf zu deklarieren. Wie findest du das?
Klare Ansagen, klare Worte, die können eigentlich nicht wirklich so schaden. Immerhin weiß dann jede so ein bisschen, woran sie ist. Ich hatte im Vorbericht auf das heutige Spiel gegen Österreich auch noch sowas gehört wie, naja gut, dann können die nicht mitfahren, auf jeden Fall ihren Urlaub planen, um mal ganz menschlich an die Sache ranzugehen. So kann man es auf jeden Fall sehen. Das ist eine interessante Herangehensweise. Wichtig ist halt nur, dass dann diesmal auf jeden Fall die Kommunikation gut läuft und dass da eben nicht im Nachhinein nochmal drauf rumgetrampelt wird, dass es nicht ganz so fein war, wie es sich manche gewünscht hätten, oder?
Ich finde das irgendwie, also gerade deswegen ja auch so ein bisschen schräg, ehrlich gesagt, dass ich finde es auch super, super gut, dass man sagt, klare Kommunikation. Er hat jetzt auch irgendwie davon gesprochen, die Rollen auch möglichst zügig zu klären. Ist ja auch mal ein großes Thema bei so einem Turnier, welche Spielerin nimmt welche Rolle ein und so. Und das dann aber gepaart mit eben diesen Kommunikationsproblem, die es ja offensichtlich gegeben hat, zur Erinnerung, Feli Rauch und Nicole Anjomi hatten ihre Nichtberücksichtigung bzw. fehlende Kommunikation beklagt. Anjomi war jetzt eingeladen worden für den Lehrgang, hat aber abgesagt, Feli Rauch war nicht nominiert worden. Das sollen sie wohl gelöst haben. Dieses Kommunikationsproblem mit Feli Rauch, die haben sie wohl kontaktiert. Da gibt es wohl eine feste Regel, wenn sich der Status einer Spielerin verändert, dann werden sie kontaktiert. Feli Rauch war vorher schon auf Abruf gewesen, also nicht nochmal extra kontaktiert worden. Aber auch innerhalb des Teams hätte das wohl wie ein Elefant im Raum gestanden. Und da hat man sich wohl zum Stuhlkreis zusammengesetzt und darüber geredet. Und das also aus dem Raum geschafft. Von daher hoffen wir, dass es auch wirklich so ist und dass eben jetzt durch diese frühzeitige Kaderbekanntgabe und Rollenverteilungsbekanntgabe oder wie auch immer, das irgendwie schnell aus dem Weg geräumt worden ist, weil sowas kann man nicht gebrauchen zu EM.
Und das ist einfach höchst unprofessionell. Das ist halt auch etwas, was mich irgendwie ganz schön triggert, sowas zu hören von einer deutschen Frauenfußballnationalmannschaft in einem Sport, in dem sich versuchen, alle durchzusetzen, ganz professionell zu sein, auf dem gleichen Niveau zu sein wie eben Fußballmann. Und dann passiert sowas. Das ist ein absolutes No-Go meiner Meinung nach. Darf nicht passieren. Da muss sich Christian Wück oder sein Team um ihn herum auf jeden Fall an die eigene Nase fassen. Die werden jetzt auch genug Schelte abbekommen haben, weil das eben offiziell geworden ist. Es darf aber auch einfach nicht passieren, meiner Meinung nach. Du darfst da am Ende nicht mehrere enttäuschte Spielerinnen haben, und zwar nicht enttäuscht, weil sie nicht gewählt, nicht nominiert worden sind, sondern weil die Kommunikation gefehlt hat. Das darf nicht passieren. Das muss ich nochmal so genau sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da ist auch gar nicht mal nur Christian Wück so in die Verantwortung zu nehmen, sondern das gilt für den ganzen DFB. Also das ist ja nicht nur er alleine, der da irgendwie eine Spielerin nicht anruft.
Das meine ich, sein Team.
Da steht ja auch ganz, ja, genau, da steht noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Und ja, da muss der DFB auf jeden Fall irgendwie was in den Griff kriegen. Da hat es ja auch noch irgendwie so ein Thema mit Lena Oberdorf gegeben, die zwar mit dabei gewesen ist, obwohl nicht direkt vorgesehen war, dass sie spielen würde und so, dann hat es wohl irgendwie auch noch Stress zwischen den Bayern und dem DFB gegeben und Stress auch nochmal, weil Oberdorf wohl falsch zitiert worden sein soll und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich nicht so wahnsinnig angenehm.
Das ist pures Gift. Also solche Nebengeräusche darf es quasi oder sollte es im Vorhinein zu so einem Großturnier eigentlich so wenig wie möglich eigentlich gar nicht geben, weil du so quasi ja Dinge hochkochen lässt, die nicht sein müssen. Selbst wenn sie intern gar nicht so schlimm waren, dürfen sie halt quasi so gar nicht erst extern besprochen werden, weil sich sonst viel aufbauschen könnte. Ich hoffe allerdings oder verlange jetzt schon fast von den Frauen vom DFB-Team, daraus noch stärker kommen, daraus noch krasser in die EM starten und zeigen, diese ganzen Nebengeräusche, die wir hatten, sind jetzt völlig egal, weil jetzt sind wir ein Team und jetzt hauen wir hier auf jeden Fall bei diesem Turnier mal ordentlich auf die Kacke.
Könnte man ja auch sagen, ist die Latte, die Messlatte noch mal höher irgendwie, aber daraus noch mehr als Team zusammenwachsen, glaube ich, kann sogar tatsächlich auch passieren. Aber bevor wir eben noch mal zu Lena Oberdorf kommen, die auch, wo ich noch ein paar Fragen auch an dich habe, wollen wir erstmal drauf schauen, wie sieht denn jetzt das Spiel der Deutschen aus vor der Europameisterinnenschaft? Was mir da aufgefallen ist, Seitenverlagerung. Spiel breit machen, wenn man auf der einen Seite nicht durchkommt, zack, geht's rüber auf die nächste. Das ist ein Thema.
Auf jeden Fall. Ich wollte am Anfang beim Spiel gegen Österreich, dachte ich, ach Mensch, jetzt wieder über rechts. Aber sie haben mich zum Glück eines Besseren belehrt, dass sie es quasi auch über die andere Seite können, weil sonst wärst du natürlich schnell ausgerechnet und schnell durchschaubar irgendwie. Aber sie können wirklich steile und starke Pässe spielen, egal von welcher Seite. Und da ist das Verständnis auf jeden Fall richtig gut da. Also klar, Clara Bühl ist dann immer die Entscheidende, oder nicht immer, aber oft die dann quasi verwertet. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass der Blick da ist, der Kopf oben bleibt. Die Boxbesetzung ist unheimlich gut und die ist, glaube ich, auch sehr entscheidend.
Oh ja, da können wir uns auf jeden Fall was freuen, was die Offensive angeht. In der Defensive hatten wir ja schon gesagt, immer mal so ein bisschen Licht und Schatten. Auch an Katrin Berger da mit ein paar Aktionen, wo man sich denkt, huh, da hast du fast mehr Glück als Verstand. Aber dann eben auch wieder mit total krassen Paraden, die sie eben gegen Österreich zum Beispiel auch zeigen musste. Aber ja, Miri, ich finde es sehr schwierig. Ich mache mir da selber sehr viele Gedanken drüber, was ich jetzt daraus mache aus diesen letzten Spielen. Ja, wir haben mit Almut Schuld gesprochen, wir haben auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen, wie man jetzt reingeht in diese Europameisterinnenschaft. Ich habe keine Antwort so richtig, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich weiß halt auch nicht, ob man sich so ein bisschen aus diesen beiden letzten Spielen jetzt halt ein bisschen blenden lässt. Die Gefahr besteht, auf jeden Fall. Aber andererseits habe ich da gar keine Lust drauf, weil vielleicht sind sie jetzt auch einfach gut drauf und dann darf da auch mal ein stärkeres Team um die Ecke kommen. Ich glaube, spätestens mit dem Auftaktspiel gegen Polen werden wir gleich mal sehen, wie gut das wirklich funktioniert, quasi, das Spiel der Deutschen. Und ich habe Bock. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach die Spielfreude auf dem Platz, die mir Lust gemacht hat auf diese Europameisterinnenschaft.
Ey, aber das ist doch mega gut. Das ist richtig, richtig schön. Ich hadere halt immer so damit, ich kann mich wirklich nicht festlegen. Ich bin dann auch mal so hin und her gerissen zwischen diesen, ey, das macht ultra viel Bock und die sind einfach irre gut, wenn sie eben im Flow sind. Und dann aber eben auch so diesen, naja, aber da sind halt auch immer Stolpersteine und immer so ein paar Dinge, die dann eben auch einfach mal schief laufen können. Und ich habe dann auch immer dieses warnende Beispiel aus der Weltmeisterschaft halt vor Augen, wo es dann eben in der Gruppenphase Ende hieß. Und von daher, ja, ich denke mir dann auch, ich will aber auch nicht so typisch deutsch sein und immer drauf rummeckern. Aber ja, ist irgendwie schwierig. Wir haben es irgendwie auch schon ein paar Mal gehört und da würde ich mich wahrscheinlich wirklich mit einreihen. Es kann nach der Gruppenphase Schluss sein.
Ja.
Es kann aber auch bis ins Finale gehen.
Ich würde ja fast dann behaupten, lass uns so semi-optimistischer an die Sache rangehen und die Deutschen kommen einfach als Gruppenzweite weiter. So. Ja. Weil sie nämlich okay, am Ende dann irgendwie, genau, weil sie am Ende dann irgendwie gegen Schweden doch nochmal doch nicht so gut spielen wie vielleicht erwartet. Und die Schwedinnen sich durchsetzen, sind eine unheimlich starke Truppe. Und dann schauen wir weiter.
Dann schauen wir weiter, finde ich gut. Ach ja, Schweden und Polen und Dänemark. Heieiei. Zu den Gruppengegnerinnen haben wir auch noch was Kleines für euch. Nicht in dieser Folge, aber auf jeden Fall später. Einen Blick will ich auch noch mal ganz kurz auf Österreich richten. Die haben zwischendurch auch ganz gut Druck gemacht, so im Mittelfeld, Ballverluste provoziert. Trotzdem 0-6 halt verloren. Ich persönlich werde zum Hickelsberger Ultra, die mir in der Liga auch schon sehr gut gefällt, bei der TSG Hoffenheim und auch bei Österreich jetzt und im Tor der Österreicherinnen. Mariella El-Sharif vom Carl Zeiss Jena, die ihr Debüt gegeben hat für Österreich und dann direkt halt irgendwie 6 Gegentreffer bekommt und beim 5. war es halt echt, ne, das war das Tor von Sid Lohmann, die einen krassen Distanzschuss abgeliefert hat, wo man halt wirklich einfach sieht, da ist El-Sharif. Die hat sich gestreckt, die war an der richtigen Stelle. Wenn sie da nur 3 Zentimeter größer ist, dann kommt sie daran. Aber 1,69 sind da dann halt einfach zu klein gewesen. Das hat mir so total zerbrochen, ey.
Ja, das ist irre. Das hat mir auch richtig leid getan. Ich meine, sie wird aber nicht ohne Grund in der Nationalmannschaft im Tor stehen dürfen, weil sie es wahrscheinlich einfach echt gut schafft. Ich habe eher einfach großen Respekt davor, dass du mit der Größe so ein riesiges Tor eigentlich hüten kannst. Weil, also, ich bin 3 Zentimeter größer als sie, also, aber als ob ich mich irgendwie so ansatzweise so strecken könnte. Also trotzdem, ja, hat mir auch wirklich leid getan. Soll sich bloß nicht aus diesem Spiel irgendwas mitnehmen. Am besten so gut es geht abhaken. Nations League ist erstmal erledigt für Österreich. Ist doch gut. Und dann ja, und geht's EM bald ja weiter. Auch, also. Ja, eben.
Genau, bei der EM sind sie auch nicht mit dabei. Das Spiel, eben dieses 6-0 gegen Österreich, war übrigens, das 1-0 da, das schnellste Tor der DFB-Frauen nach 15 Sekunden. Auch da, Sid Lohmann. Siehst du mal. Mhm. Die höchste Niederlage für Österreich und die höchste Halbzeitführung seit 14 Jahren. Credits gehen an dieser Stelle an BR Sport, von denen ich diese Infos gemopst habe. Wir hatten aber auch noch, Miri, hatte ich zumindest angekündigt, Thema Lena Oberdorf. Kurz und knackig mal, sie ist jetzt dabei gewesen, ohne gespielt zu haben. Trotzdem mit dabei gewesen, um eben so beim Team dabei zu sein, mitzutrainieren, wie auch immer. Wie finden wir das? Mitnehmen, aber nicht spielen. Und kommt Oberdorf zur EM mit?
Ich find's gut. Ich find's wirklich vollkommen fein, weil Lena Oberdorf, wir durften sie ja auch schon mal sprechen, man hört sie immer mal wieder in Interviews. Das ist in ihren jungen Jahren einfach schon so eine Führungsspielerin, die ein Team mitnehmen kann, die mit ihrer Art und Weise, glaube ich, bei vielen Spielerinnen ankommt und vielleicht sogar die richtigen Worte findet, die einfach auch mit ihrer blöden Verletzung da irgendwie so ein gewisses Geschmäckle bei jedem irgendwie schon fast getriggert hat, dass es so ein bisschen heißt, dich bräuchten wir eigentlich, du bist jetzt nicht dabei, also oder wirst höchstwahrscheinlich nicht spielen können, umso krasser, dass du bei uns bist, weil sie polarisiert, sie macht einfach richtig Freude und deswegen mag ich sowas, ich weiß, du magst, glaube ich, meine Vergleiche mit dem Männerfußball nicht immer so gern. Aber ein Thomas Müller wird auch immer mal wieder mitgenommen oder wurde mitgenommen, obwohl klar war, dass der vielleicht mal 3 Minuten auf dem Platz stehen darf bei bei einem Großturnier. Und ich würde die beiden jetzt nicht akut miteinander vergleichen, aber ich glaube, dass Lena Oberdorf dieser Mannschaft gut tut. Und selbst wenn sie nur im Publikum sitzt und danach aber analysiert, weil sie was gesehen hat. Man hat sie während des Spiels gegen Österreich ein, zweimal, glaube ich, auf den Fernsehbildern eben sehen können. Und als ich sie gesehen habe, da hat sie so konzentriert geguckt und so fokussiert, dass ich dachte, okay, die träumt nicht nur gerade. Ich glaube, die guckt sich das wirklich mit einem gewissen Auge an. Und wer weiß, inwiefern Christian Wirk vielleicht auch von ihr was hören will.
Erweitertes Staff-Team sozusagen.
Dann quasi. Ich hoffe, sie kriegt dafür Geld. So.
Ich finde das, ehrlich gesagt, du hast natürlich recht, dass sie eine Wahnsinnsausstrahlung und hat und eine wichtige Person ist. Gleichzeitig finde ich, wirkt es so ein bisschen, wie, also, dass sie jetzt mitgenommen worden ist, um zu spielen, zeigt mir, sie wird zu EM mit dazu kommen. Und dann finde ich es schon auch smart, sie vorher schon mit dabei zu haben, um das halt mit beim Team dabei zu sein, so dieses Teambuilding ja auch mitzukriegen. Andererseits finde ich aber, untermauert ist das Leistungsprinzip total. Also wenn du so ein Feli Rauch zum Beispiel auch hast, die einfach krass abreißt und nicht nominiert wird, und eine Lena Oberdorf, die seit einem Jahr fast nicht mehr gespielt hat, ich glaube, das müsste mittlerweile ziemlich genau ein Jahr sein, dann einfach mitzunehmen, weil natürlich wissen wir alle, dass sie eine krasse Spielerin ist und dass sie jetzt wieder beim Training mit dabei ist und so weiter. Aber irgendwie geht mir das so ein bisschen gegen den Strich, dass dann so das Leistungsprinzip irgendwie komplett ausgehöhlt wird.
Ja, also Christian Wück muss sich sicher sein, dass er auf ihrer Position auf jeden Fall genug Optionen und Alternativen hat, um das guten Gewissens zu tun.
Und sonst so?
Diese beiden Spiele gegen die Niederlande und Österreich waren ja nicht einfach so irgendwelche Länderspiele. Nee, das waren die letzten Gruppenspiele der Nations League. Und das deutsche Team hat sich den Gruppensieg schon fix gemacht mit dem 4:0 gegen die Niederlande. Aber bei ein paar anderen Gruppen, da war noch offen gewesen, wer den Gruppensieg holen würde. Spanien gegen England war dann ein sehr spannendes Spiel, wer den Gruppensieg in der Gruppe 3 aus der Liga A holen würde. Spanien hat's gemacht, 2:1 gewonnen, ein 0:1 gedreht. Außerdem auch noch Schweden gegen Dänemark, die haben auch den Gruppensieg untereinander ausgemacht. Sind ja auch beides Gruppengegnerinnen für die Deutschen bei der Europameisterinnenschaft. Das war da in Gruppe 4 aus der Liga A gewesen. Schweden hat nach 11 Minuten schon 3:0 geführt und am Ende 6:1 gewonnen. Das ist also wirklich klar gewesen.
Ein bisschen krasser sogar noch. Was auch schon vorher klar gewesen
war. Ja, schon. Was auch schon vorher klar gewesen war, war, dass Frankreich auch ihre Gruppe gewinnen würde. Und deswegen sind wir dann beim Final Four aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Schweden. Die Halbfinals finden vom 20. bis 28. Oktober statt. Das Spiel um Platz 3 und das Finale dann vom 26. November bis 2. Dezember.
Wir blicken schon mal ein bisschen über die Europameisterschaft hinaus, denn es gab mal einen ordentlichen Knall auf dem Transfermarkt. Ein Wechsel einer Spielerin, den man so auf den ersten Blick überhaupt nicht erwartet hätte. Tanja Pawolek ist von der Eintracht zur Union gewechselt. Ja, die Union Frauen, die Berlinerinnen, die jetzt gerade erst aufgestiegen sind in die Bundesliga, haben gleich mal so einen Knaller hingelegt und sich eben Pawolek geschnappt. 9 Jahre war sie bei Frankfurt und sagt sich selbst jetzt, ich habe einen neuen Kick, eine neue Herausforderung gesucht und eben gefunden. Die Berliner Morgenpost hat so schön geschrieben, Union Berlin lehrt die Konkurrenz bereits jetzt das Fürchten. Nina, das fand ich irgendwie ganz spannend, das zu lesen, weil Union ja gefühlt aus dem Nichts da so hochgekommen ist, starke Leistungen gezeigt hat, Eintracht gegen die Eintracht ja auch schon im Pokal gespielt hatte. Man hat da gesehen, okay, irgendwie können die ein bisschen mitmachen. Was hältst du von solchen Aktionen?
Ich find's saukrass. Also ich find's wirklich irre, dass du von einem Team, die um die Meisterschaft mitgespielt haben, wechselst zum Aufstiegsteam. Das ist total irre. Finde, also ich glaube auch, dass da mitspielt eben, dass Union die Frauen so ernst nimmt und eben auch schon in der Regionalliga Profigehalt gezahlt haben. Das zeugt eben auch davon, dass sie es wirklich ernst nehmen, dass sie die Spiele alle in der alten im Stadion an der alten Försterei stattfinden lassen. Die meinen es ernst. Und ich glaube, dass das den Spielerinnen, die da hinwechseln, auch was zeigt, hey, wir haben hier was vor. Und glaube aber auch, dass Berlin als Stadt da natürlich auch ein Zeichen setzt, also haben es Berliner Vereine
ganz glaube, okay.
Ein bisschen einfacher als andere.
Ist ganz okay. Ist ganz in Ordnung hier.
Also ich finde es absolut irre und finde, dass Union mit diesem Wechsel, mit diesem Transfer, ich habe vorher noch überlegt, so Union wird es trotzdem schwierig haben und die werden natürlich im Kampf um den Klassenerhalt mit zu tun haben. Mit dem Transfer jetzt haben sie sich in meiner Rechnung daraus entfernt.
Bin ich gespannt, weil das muss aber trotzdem erstmal ineinander, die Räder müssen erstmal ineinander, weißt schon? Und es muss alles so ein bisschen, danke, muss alles ein bisschen erstmal fruchten. Also Namen können natürlich nicht alles irgendwie regeln. Da müssen die Spielerinnen eben auch miteinander funktionieren. Aber du sagst es vollkommen und das macht es irgendwie aus. Union geht mit einer Professionalität da an den Start, ist da fast schon Vorzeigeverein und das muss dann einfach eben auch gut funktionieren. Ich freue mich krass drauf.
Eintracht Spandau gründet einen e.V., also einen eingetragenen Verein. Seit 3,5 Jahren sind sie als GmbH mit dabei, ursprünglich aus dem E-Sport, damit League of Legends, dann bei der Border League, bei dem Kleinfeldturnier mit dabei. Machen so ein bisschen, nehmt's mir nicht böse, dass ich es jetzt so nenne, aber klamaukig dieses Abgekulte mit, inszenieren sich da selber so recht kreativ auch, muss man schon sagen, mit ihrem Präsidenten Knabe, Hand of Blood, Twitch-Streamer, falls jemand sich da auskennt. Ich kenne mich da nicht so wahnsinnig gut aus. Aber spielen sozusagen dieses Spiel ein bisschen mit und wollen jetzt aber auch gesellschaftlich was bewegen, da eben diesen Verein gegründet, den Frauenfußball als Aushängeschild nutzen, selbst sagen, der Trend im Profisport ist seit Jahren, dass Vereine zunehmend Anteile und Kontrolle an Investoren und Konzerne abgeben. Wir machen es genau umgekehrt. Wir wollen die Menschen in Deutschland und vor allem in Spandau involvieren. Finde ich eine ganz interessante Sache, einen ganz interessanten Ansatz, das eben so umzudrehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin bei solchen Projekten wie eben auch so Border League, wenn InfluencerInnen oder irgendwie so StreamerInnen solche GmbHs eben mittragen, finde ich schwierig. Wenn man das dann aber so macht und so ankündigt und wirklich klar auch sagt, ey, wir wollen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, haben sich auch zusammengetan mit der Politik in Berlin, finde ich das schon stark. Wie findest du sowas, Miri?
Also ich sehe es genauso. Man darf aber auf jeden Fall nicht vergessen, dass die Kommerzialisierung da einen großen, großen Anteil hat an der Berühmtheit dieses Vereins jetzt in diesem Fall und dass sie das auf jeden Fall aktiv nutzen wollen. Das hat auch dieser Mitgründer Henrik Ruhr ganz offensiv so kommuniziert, also auch in Interviews macht er daraus gar kein Hehl heraus, aber sagt irgendwie auch so, weil es wird ihm ja dann auch schnell quasi dieses sogenannte Sportwashing auch nachgesagt, und da sagt er, ja, er kann es verstehen, dass es Leute so sehen, und andererseits braucht es vielleicht eben genau diese Kommerzialisierung, und er hat mit seinem Verein, mit dieser Art des Sports aber auch gut zeigen können, dass Fußball klar kommerziell ist, aber vor allem politisch und symbolisch irgendwie wieder Zeichen setzen kann. Und wenn sie das jetzt nutzen, eben um gerade den Frauenfußball nochmal besser dastehen zu lassen, in Berlin dann nochmal eine neue Adresse dafür zu sein, dann denke ich mir, wenn ihr das wirklich so sauber durchzieht, Chapeau und weitermachen.
Bin ich dabei. Berlin in Anführungszeichen.
Dann gibt es auch eine richtig schöne Nachricht von der TSG Hoffenheim, denn der Fußball-Bundesligist setzt ein ordentliches Ausrufezeichen und zeigt, Profisport und Familie ist vereinbar, und sie tun zumindest ihren Teil dazu bei, denn die Spielerinnen der TSG können ab sofort bei einer Schwangerschaft ihren Vertrag einseitig zumindest gleichbleibenden wirtschaftlichen Konditionen um ein Jahr verlängern. Sie bekommen also Planungssicherheit. Der Verein hat eigentlich auch Planungssicherheit. Win-win, würde ich fast schon sagen. Ist ein Novum im deutschen Frauenfußball. Gab es zuletzt, hat man es immer mal wieder gehört, aber eben von europäischen Vereinen, zum Beispiel der AC Milan hat das bekannt gegeben. Das ist ein so wichtiger Schritt, ein wirklich toller und guter. Klar, kann ich jetzt als relativ frische Mama auch nochmal unterstreichen, aber wieso nicht? Das ist so wichtig. Du hast in vielen oder fast allen Situationen sowas wie Mutterschutz, und es muss weitergedacht werden, gerade im Leistungssport und gerade wenn du möchtest, ja, dass gleichzeitig irgendwie diese Welt am Laufen gehalten wird, aber auch guter Sport getrieben wird, so.
Mary Earps beendet ihre Karriere im englischen Nationalteam. Sie spielt weiterhin für Paris Saint-Germain, aber eben für die Lionesses nicht mehr. Seit der U17 hat sie da für England gespielt, erstmals im A-Team, dann 2017 aufgetreten. Und in über 8 Jahren hat sie 53 Länderspiele angesammelt. Bei der WM 2023 hat sie den goldenen Handschuh gewonnen, bei dem Titel 2022, bei dem EM-Titel eine wichtige Rolle gespielt zuletzt. Aber hat sie ihren Startplatz an Hannah Hampton von Chelsea verloren. Jetzt sagt sie selber, ey, this is the right time for me to step aside and give the younger generation an opportunity to thrive. Also sie will Platz machen für die jüngere Generation. Damit ein bisschen Sarah Wiechmann, die Trainerin, überrascht, die sich enttäuscht gezeigt hat und gehofft hatte, Earps könnte eine wichtige Rolle im Sommer spielen. Daraus ist jetzt nichts geworden. Fran Kirby hat es übrigens auch gerade announced, dass sie ihre Karriere ebenfalls im Trikot der Lionesses beenden wird. Ja, also auch da Veränderungen auf jeden Fall.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Ja, vielleicht nicht ganz in der nächsten Woche, aber am 12. Juni spätestens dann gibt es dann nämlich, wir hatten es schon angesprochen, den finalen DFB-Kader für die Europameisterinnenschaft. Ich bin sehr gespannt, inwiefern uns dann Christian Wück vielleicht doch nochmal überraschen wird. Und wir ja wollen euch nicht unbedingt doll überraschen, aber wir können mal ein bisschen mit der Sprache rauskommen, wie es bei uns eigentlich weitergeht bis zur EM und dann während der EM. Komm, Nina, hau raus.
Ja, wir werden natürlich zur EM senden und bis dahin so kleine Minifolgen für euch haben, in denen wir euch die Gruppengegnerinnen vom DFB-Team vorstellen werden. Polen, Dänemark, Schweden, und haben uns auch so ein paar Stimmen gesammelt, noch wo wir so ein paar Fragen kurz und knapp beantwortet bekommen von Personen, die ihr eventuell kennen könntet, die uns da so ein paar Sachen verraten werden, wie sie auf die Europameisterinnen schauen werden. Da werde ich dann vor Ort sein in der Schweiz und da so ein bisschen auf Stimmfang gehen und ja, dann mit Miri nach Hause telefonieren sozusagen. Und da werden wir euch schön mitnehmen durch diese 4 Wochen eben Schweiz. Das wird toll.
Genau, das ist unser Plan. Das wird richtig, richtig gut. Und wie gesagt, also wir haben das ja eigentlich alle schon geklärt. Der DFB, der wird dann Zweiter in der Gruppe und dann geht's halt weiter. Ne?
halt weiter, bis möglichst ins Finale. Das wäre
selbstverständlich. Das
wär schon sehr, sehr cool. Also, schreibt ihr uns doch wirklich auch sehr, sehr gerne, wie ihr auf diese Europameisterschaft vorausschaut, wie ihr jetzt diese 3 Wochen bis dahin noch, es ist wirklich nicht lang, verbringen werdet. Natürlich schön weiter Frauenfußball-Podcast hören und davon gehen wir jetzt mal aus. Schreibt uns das sehr, sehr gerne bei den sozialen Medien, in die Kommentare, bei Spotify. Hinterlasst uns auch sehr, sehr gerne Bewertungen. Das ist immer sehr hilfreich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich check das auf jeden Fall immer aus, wenn ich einen neuen Podcast finde. So, wie finden das denn andere? Was erwartet mich da? Also sehr, sehr gerne auch da was hinterlassen. Und dann, liebe Miri, bedanke ich mich für deine Zeit zu so später Stunde.
Ja, sehr gerne. Jetzt ist auch mal Zeit für Haia Haia, ne?
Ja, 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 auf jeden Fall, ey. Bei mir glüht hier mein Sonnenbrand, der will auch gut gekühlt werden. Also nicht vergessen, immer schön mehr Sonne einschmieren. Liebe Grüße.
Selbstverständlich, auch wenn ihr im Schatten liegt. Also, gute Nacht und tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Aua!
Ja. Ja, bisschen dumm.
Boah. Holy shit.
Ich hab schon drauf geklatscht.